Liebe Gemeinde, in dieser Weihnachtszeit 2013, da wirbt das Kinderhilfswerk UNICEF in Schweden um Spenden. Sicherlich nicht nur in Schweden, aber auch in Schweden. Und zwar dort auf besondere Weise, nämlich mit Internetvideos. Da lassen sie Mahatma Gandhi, Mutter Teresa und Jesus gemeinsam auftreten. Also der indische Friedensaktivist, die Ordensschwester aus Kalkutta und der Mann aus Nazareth. Und als Vierter im Bunde kommt dann noch ein junger Zeitgenosse aus Schweden dazu. Alle vier sitzen beim festlichen Mahl zusammen. Die drei Prominenten loben sich gegenseitig für ihre guten Taten. Mutter Teresa würdigt Mahatma Gandhi, weil der für seine Überzeugungen gehungert hat. Jesus lobt Mutter Teresa, weil sie ihr Leben den Armen gewidmet hat. Und Mutter Teresa gibt das Lob an Jesus zurück. Der habe noch viel mehr geleistet. Der habe sogar bereitwillig sein Leben für andere Menschen geopfert. Dabei wird Jesu Tod aber nicht als Sühnetod verstanden, sondern so als menschliches Martyrium im Einsatz für das Gute. Und schließlich fragt Jesus den jungen Schweden, warum der eigentlich eine Einladung erhalten habe. Und da sagt er, ich habe über das Internet auf ein Werbebanner von UNICEF geklickt, das Hilfswerk dadurch finanziell unterstützt und damit zur Rettung von Kindern beigetragen. Und deswegen darf ich hier mit am Tisch sitzen. Und die Botschaft lautet, nie war es leichter, Gutes zu tun und Gandhi, Teresa und Jesus nachzueifern. Nun, ich will hier nicht über guten Geschmack in der Medienwerbung diskutieren. Das Hauptproblem dieses Spots liegt ganz woanders. Es ist ein Problem, das den öffentlichen Umgang mit Weihnachten ohnehin auf Schritt und Tritt begleitet und das auch leider vor vielen Kirchentüren nicht Halt macht. Und das Problem ist die Vermenschlichung Jesu. Die Vermenschlichung Jesu. Jesus wird als ein herausragender Mann beschrieben, der aber in dieselbe Kategorie gehört wie andere Wohltäter oder vermeintliche Wohltäter der Menschheit auch. Und man nimmt den Anlass, dass er Mensch wurde, dass er wirklich in diese Welt kam, was ja stimmt, dazu ihn noch weiter zu vermenschlichen und ihn praktisch seiner göttlichen Würde elegant oder weniger elegant zu entledigen. Und wir Christen sind oft schon dankbar, wenn Zeitgenossen überhaupt was Positives über Jesus sagen, sodass wir dieses Problem gar nicht deutlich genug sehen. Und zu dieser Vermenschlichung gehört auch, dass die Weihnachtsgeschichte am liebsten ohne die Jungfrauengeburt erzählt wird. Also die heilige Familie und Jesus als Josefs Sohn und sogar der oberste Sprecher der evangelischen Landeskirchen, der Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider, hat das ja deutlich gemacht, dass er die Jungfrauengeburt nicht für so wichtig halte und dass er auch eigentlich nicht dran glaube, dass es so gewesen sei. Ja, natürlich, die Weihnachtsgeschichte als solche ist etwas fürs Herz und fürs einfache Volk. Und deshalb muss sie schon dabei sein, wenn einmal im Jahr die Mengen in die Kirchen strömen. Ein bisschen Folklore muss man sich schon leisten. Aber den bibelkritischen Theologen und damit auch vielen Pfarrern ist die Weihnachtsgeschichte letztlich eher peinlich. Nämlich, weil sie zu konkret ist. Ja, irgendwie sei sie da durch Lukas in die biblische Überlieferung hineingeraten, aber ansonsten werden diese konkreten Berichte über die Hirten, die Engel, die Weisen, auch den wir eben vorgelesen haben, eher wie ein Fremdkörper behandelt, der nur an die Weihnachtszeit gehört. Liebe Weihnachtsgemeinde, wer so denkt, der muss seine Augen fest verschließen vor einer Tatsache. Und diese Tatsache kann jeder erkennen, der des Lesens kundig ist. Diese Tatsache besagt, dass sich das Weihnachtsgeschehen in der ganzen Bibel wiederfindet. In der gesamten Bibel. Die Berichte bei Lukas und Matthäus sind keine Einzelstücke, keine zufälligen Geschichtchen, keine Solitäre, wie wir sagen würden. Also in der Architektur ist ein Solitär zum Beispiel ein freistehendes Gebäude, das keine Verbindung zu anderen hat. Oder in der Biologie ein allein lebendes Tier. Also nein, das sind sie nicht. Sie stehen nicht völlig allein in der biblischen Landschaft, diese Berichte. Sondern das Geschehen im Stall von Bethlehem ist aufs Engste verwoben mit der gesamten biblischen Botschaft von Anfang an. Das ist so wichtig. Weihnachten gibt es im Alten Testament. Bei Jesaja, Kapitel 7, Kapitel 9, Kapitel 11, haben wir erst am 4. Advent drüber gearbeitet. Bei Micha 5, Psalm 24. Weihnachten aus der Sicht der Ewigkeit finden wir im großen Einleitungskapitel des Johannesevangeliums. Die Weihnachtstexte bei Paulus. Galater 4, Philipper 2, Titus 2, 11 bis 14, der Anfang des Hebräerbriefes, sogar im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung, Kapitel 12, Verse 1 bis 5, haben wir Weihnachtsgeschichte. Das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Und einer, der das begriffen hatte, war der Maler Albrecht Dürer. Der lebte in der Reformationszeit und von ihm gibt es folgendes Gemälde. Das Jesuskind liegt in einer großen Halle. In einer großen Halle. Engel bringen ihm Früchte und Blumen. Feierliches Weihnachtsgeschehen. Aber an den beiden oberen Ecken des Bildes erkennt man Adam und Eva, die ersten Menschen. Und sichtlich gespannt schauen sie aus der Ferne zu, verfolgen wie gebannt, was da geschieht um die Krippe. Und jeder aufmerksame Betrachter des Gemäldes merkt, was an Weihnachten passiert, ist auch für Adam und Eva wichtig. Hat mit ihnen zu tun. Und deshalb ist es kein Zufall, wenn manche alten Kalender den 24. Dezember, also Heiligabend, ausweisen als Namenstag für Adam und Eva. Auf manchen alten Kalendern steht am 24. Adam und Eva. Das ist kein Zufall. Und an die beiden unteren Enden des Dürerbildes könnte man noch ihr Porträt und mein Porträt zeichnen. Und wir schauen genauso hin, genauso aufmerksam. Und wenn wir Jesus besser verstehen, wenn wir Jesus besser kennenlernen wollen, und das ist ja der Sinn von Weihnachten, dann müssen wir diesen großen Zusammenhang verstehen. Und darum möchte ich heute Morgen zwei vergessene Weihnachtsgeschichten, die eng zusammengehören, kurz in Erinnerung rufen. Zwei vergessene Weihnachtsgeschichten, die das Geschehen von Bethlehem einrahmen und beleuchten. Die erste steht schon im ersten Buch der Bibel. Und sie führt uns direktement von Bethlehems Feld zu Adams Acker. Das ist 1. Mose 3. Und Sie haben das auch auf Ihrem Gottesdienstzettel. 1. Mose 3, Vers 15. Gerade eben hatte sich die Katastrophe des Sündenfalls ereignet. Dabei hatte sich der Teufel dieser Schlange bedient, sie zu seinen Zwecken benutzt, Adam und Eva zur Rebellion gegen Gott verführt. Der Teufel in Gestalt der Schlange. Und dann tritt ihm Gott entgegen. Und es heißt, da sprach Gott der Herr zu der Schlange, aber letztlich zu dem Widersacher, zu Satan. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Man könnte auch übersetzen, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Der soll dir den Kopf zertreten. Und du wirst ihn in die Ferse stechen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also, ein Nachkomme der Frau, ein Mensch, wird den Satan endgültig besiegen. Es wird nicht ohne Kampf gehen. Die Schlange wird den, der sie besiegt, in die Ferse stechen, wird ihn mit einem Giftbiss schweren Schmerz zufügen. Aber er wird siegen. Und dieser Vers aus dem ersten Buch der Bibel, dem 3. Kapitel, ist der erste Hinweis auf diesen kosmischen Kampf, der sich durch die Geschichte hindurchzieht. Und es ist die erste kleine Weihnachtsgeschichte in der Bibel. Er wird von einer Frau geboren werden, der dem Teufel entgegentritt. Und haben Sie gemerkt, das ist doch eine eigenartige Formulierung. Der Same der Frau, der Nachkommen der Frau. Normalerweise werden Nachkommen ja auch nach dem Mann benannt. A zeugte B, zeugte C, zeugte D, das sind immer Männer. Der Same der Männer macht Geschichte, die Nachkommen der Männer machen Geschichte, auch in der Bibel. Und warum betont schon das erste Buch der Bibel dann hier ausgerechnet den Samen der Frau? Das ist kein Zufall. Was dort auf Adams Acker verkündigt wird, verstehen wir erst, wenn wir wieder zu Bethlehems Feld zurückgehen. Gottes Sohn kommt zur Welt durch eine Jungfrau. Durch eine Jungfrau, die durch ein Wunder schwanger wird und nicht durch die Zeugung, durch den Samen eines Mannes. So präzise ist die Bibel. Und darum ist der Retter, der den Teufel besiegen wird, am eindeutigsten, am präzisesten so zu beschreiben, wie wir das hier im ersten Buch der Bibel finden. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Der Same der Frau soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und von dort aus blättern wir weiter in der Bibel. Und wir stoßen dann plötzlich auf den Propheten Jesaja. Viele hundert Jahre später, wo in Kapitel 7, Vers 14 steht, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären und den wird sie Immanuel nennen. Das heißt, in diesem Sohn einer Jungfrau wird Gott bei uns sein. Und von Jesaja aus blättern wir weiter zu seinem Kollegen aus dem Norden, der auch um 700 vor Christus schreibt, Micha. Und in Micha 5, Vers 1 finden wir dann diesen Hinweis auf Bethlehem. Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Ewigkeit her gewesen ist. Er kommt nach Bethlehem, der aus der Ewigkeit kommt, der in Ewigkeit da war. Und merken Sie, jetzt sind wir wieder auf Bethlehems Feld gelandet, über Micha 5. Es hängt alles zusammen. Lauter vergessene Weihnachtsgeschichten, die unser Bild von Jesus vollständiger machen, die alle umso helleres Licht auf die Vorgänge im Hinterhof der Christnacht werfen. Von wegen Einzelstück, von wegen Solitär, von wegen spätere Tradition, von wegen volkstümliche Erzählung. Nein, das ist biblisches Urgestein. Das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch, von Anfang bis Ende, bis Offenbarung 12. Und nun sind manche Leute so stolz und übermütig, dass sie denken, was soll ich mit diesen biblischen Einzelheiten? Bitte verschonen Sie mich mit den großen Zusammenhängen. Was interessiert mich Micha? Was interessiert mich Jesaja? Was interessiert mich 1. Mose 3? Gar mir reicht die kleine Weihnachtsgeschichte und ein paar gefühlvolle Weihnachtslieder. Und dann will ich schnellstmöglich wieder nach Hause zu meiner Weihnachtsgans. Aber halt, denken Sie doch an diese angespannten, fast furchtsamen Blicke von Adam und Eva. Auf Dürers Bild. Adams Acker und Bethlehems Feld und Hannovers Wohnungen liegen viel enger beieinander, als wir ahnen. Denn die Ankündigung von 1. Mose 3, Vers 15, die knallt mitten hinein in unsere Schuld. Mitten hinein. Wissen Sie noch, wie es unmittelbar nach 1. Mose 3, Vers 15 weiterging? Wir haben uns in diesem Jahr ausführlich damit beschäftigt in einer Predigt am 2. Juni 2013. Also wenn Sie diesen Text noch mal genauer studieren wollen, gehen Sie auf unserer Website beg-hannover.de auf den 2. Juni 2013. Da finden Sie noch mal eine ausführliche Erklärung dieses Textes, den ich jetzt nur vorlesen werde, wie es dann nach Gottes Ankündigung, dass die Schlange besiegt würde, weitergeht. Da sagt er, und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal machen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Also gemeint ist, dein Verlangen soll danach gehen, deinen Mann zu beherrschen. So ist das hier gemeint. Er aber soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast, der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und du sollst das Kraut auf dem Felde essen, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist, denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. So geht es weiter. Verstehen Sie, das knallt mitten hinein in unsere Schuld. Hier geht das los. Hier sind wir mittendrin in den unmittelbaren Folgen des Sündenfalls. Adams Acker, Bethlehems Feld, Hannovers Wohnungen und Häuser. Aber, und das ist die Weihnachtsfreude, noch bevor Gott die Folgen unserer Schuld beschreibt, in den Versen, die wir eben gelesen haben, vorher noch, rammt er diesen Pflock der Verheißung in den Boden unserer Welt. Rammt er diesen Pflock der Verheißung mitten hinein in Adams Acker. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen, deinem Teufelssamen und ihrem Nachkommen, der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Verstehen Sie, das steht da vorher. Das steht jetzt fest von Anfang an. Und dann vergehen Tausende von Jahren. Und dann endlich ist es soweit, in jenen Tagen, als ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Jetzt ist es soweit. Und jetzt, jetzt kommt der Sohn Gottes in diese Welt. Und dann beginnt die klassische Weihnachtsgeschichte von der Krippe bis zum Kreuz, von den Windeln bis zu den Leichentüchern am Karfreitag. Und schließlich wird aus dem Weihnachtsjubel der Osterjubel. Und die Botschaft von Gottes Sohn, der unser Retter wurde, beginnt ihren Siegeszug um die ganze Welt und kommt dann hier am alten Flughafen in Hannover an. Das ist die Geschichte. Und wie die vergessene Weihnachtsgeschichte aus 1. Mose 3 das Geschehen im Vorausblick erleuchtet, so steuert Paulus dann seine Weihnachtsgeschichte im Rückblick bei. Wie 1. Mose 3 der Prolog ist, so steuert Paulus dann gewissermaßen einen Epilog, ein Nachwort zur Weihnachtsgeschichte bei. Und Galater 4, das ist unser zweiter Text, Galater 4 klingt fast wie ein Nachhall zu 1. Mose 13. Sie haben das noch im Ohr und ja auch vor Ihren Augen. Der Nachkomme der Frau wird den Messias hervorbringen. Und bei Paulus klingt das dann so. In Galater 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Über 1. Mose hinaus haben wir hier die Information, es ist Gottes eigener Sohn, der da kommt. Und über 1. Mose 3 hinaus haben wir die Information, für diese Geburt gab es einen speziellen Zeitpunkt, den Gott vorher festgelegt hatte. Offensichtlich von Ewigkeit her. Also Weihnachten passierte nicht zufällig, Weihnachten passierte geplant. Und zu diesem Plan, da gehörte auch die Festlegung des Zeitpunktes. Lesen Sie doch, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Also Jesus hätte nicht zufällig auch zu einer anderen Zeit, in einem anderen Jahrhundert geboren werden können. Gott hat es so getimt, so terminiert. Wörtlich kann man übersetzen, als die Fülle der Zeit gekommen war. Und Sie müssen sich einen Krug vorstellen, der bis an den Rand gefüllt ist. Es passt nichts mehr rein und es läuft nichts über. Es passt exakt, es ist genau. Das Wort steht hier eigentlich. Das ist gemeint. Kein Kubikmillimeter ist mehr frei. Gott hat eine Zeit festgelegt und als dieser Zeitpunkt da war, da kam Jesus. Nicht zu spät und nicht zu früh. Also exakt. Auch zu früh, wissen Sie ja, ist nicht pünktlich. Ne? Wenn Sie heute um 15.30 Uhr zum Kaffee eingeladen sind und Sie stehen schon um 14.30 Uhr auf der Matte und reißen Ihre Gastgeber aus dem Mittagsschlaf, was meinen Sie, was die sich über Ihre Pünktlichkeit freuen? Auch zu früh ist nicht pünktlich, es muss genau passen. Und so war es mit dem Kommen von Jesus. Als es in der Geschichte des Universums genau so weit war, als der optimale Zeitpunkt gekommen war, da startet diese Rettungsaktion. Und deshalb beginnt die Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium mit diesen Zeitangaben, die ganz weltliche Daten enthalten. Kaiser Augustus, Statthalter Quirinius. Warum Gott ausgerechnet dieses Jahrhundert, dieses Jahrzehnt ausgewählt hatte in seinem Plan, das wissen wir nicht. Aber dass es in dieser Epoche geschehen musste, das hätten sich die Juden zur Zeit Jesu ausrechnen können. Denn sie hatten den Propheten Daniel und seine Schriften. Das hätten sie berechnen können. Einige haben es ja auch getan. Sie können das nachlesen in Daniel 9, Vers 24 bis 27. Und ich kann Ihnen die etwas komplizierte Rechnung gerne nochmal erklären. Aber die jüdischen Schriftgelehrten jener Zeit, die wussten es, als die Zeit erfüllt war. Dazu gehörten auch die religiösen Rahmenbedingungen im Mittelmeerraum. Dort gab es mittlerweile viele jüdische Synagogen. Da wurden regelmäßig die alttestamentlichen Propheten gelesen. Das nährte die Hoffnung, das nährte die Erwartung, das nährte die Bereitschaft für den Messias. Als die Zeit erfüllt war, Alexander der Große hatte für eine Weltsprache gesorgt. Das Koinä-Griechisch, in dem dann das Neue Testament in der Weltsprache der damaligen Zeit original aufgeschrieben wurde. Heute hätte man es auf Englisch aufgeschrieben. Die Römer hatten die Straßen gebaut, auf denen die Missionare reisen konnten. Verstehen Sie, es war alles von Gott vorbereitet. Die Erwartung, die Sprache, selbst die äußeren Reisebedingungen. Und so reift dann Gottes Zeit heran. Und dann endlich ist es soweit. Als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Und das Wort, was hier für senden steht, das heißt wörtlich eigentlich wegschicken. Herausschicken. Da schickte Gott seinen Sohn weg, als es soweit war. Da schickte er ihn weg aus dem Himmel, rein in die Erde, rein in diese Welt. Und dann wiederholt Paulus fast nochmal 1. Mose 3, geboren von einer Frau, sagt er extra. Also nach 9-monatiger Schwangerschaft. Paulus wusste natürlich auch, dass Jesus von einer Jungfrau geboren worden war. Paulus kannte auch Jesaja 7, Vers 14. Er wusste, dass Jesus nicht durch einen menschlichen Zeugungsvorgang entstanden war. Umso bemerkenswerter aber, dass Jesus, dass Gottes Sohn ansonsten ohne jede Sonderbehandlung zur Welt kommen musste. 9 Monate Embryonalentwicklung, Vorwehen, Wehen, schmerzhafte Geburt, Windeln, Babygeschrei, Muttermilch. Alles ganz normal. So war es bei ihm. Alles wie üblich. Eben geboren von einer Frau. Und Jesus zieht sich nicht nur unsere Kleidung an, sondern er schlüpft in unser Menschsein. Das ist viel, viel mehr. Er wird uns so nahe wie möglich. Er wird wie einer von uns, nur ohne Sünde. Das ist der einzige Unterschied. Verstehen Sie? Und damit bringt Paulus uns nochmal in Erinnerung, wie behutsam Gott mit uns umgeht. Wie behutsam. Der allmächtige Gott und wie sehr er sich dafür erniedrigen muss. Machen wir uns das doch klar. Anstatt mit uns sündigen Menschen einen kurzen Prozess zu machen, wie wir es verdient gehabt hätten wegen unserer Schuld, macht Gott seinen Sohn ausgerechnet jenen rebellischen Kreaturen gleich, die gegen ihn den Aufstand gemacht haben. Macht Gott seinen Sohn ausgerechnet denen gleich, die gegen ihn rebellieren. Das ist unfassbar. Gott nimmt sich der Not seiner Feinde an, indem er einer wird wie sie, nur ohne Sünde. Und damit ist Gottes Selbsterniedrigung noch nicht vorbei, sondern hier steht, er wird geboren von einer Frau und dann gestellt, wie steht es hier? Unter das Gesetz getan oder im Griechischen wörtlich gestellt unter Gesetz. Das heißt, für Jesus galten die gleichen Gebote Gottes wie für alle anderen Menschen auch. Ja, also für Jesus war es nicht so, wie manche Politiker das für sich in Anspruch nehmen, nach dem Motto, ich bin mein eigenes Gesetz. Und was ich mache, ist in Ordnung, weil ich es mache. Das hat Jesus nicht gemacht. Denn die Haltung, die dahinter steckt, die ist humorvoll ausgedrückt in einer Parkscheibe, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Sehr schöne Parkscheibe, die möchte ich gerne immer bei mir tragen, aber daraus möchten Sie jetzt bitte keine Rückschlüsse auf mein Parkverhalten ziehen. Diese Parkscheibe zeigt oben 000, das heißt, die kann ich immer und überall hinlegen. Da wird keine Zeit gemessen, da ist jede Zeit richtig. Da steht oben immer die Null und darunter steht ganz dick auf dieser Parkscheibe, solange korrupte Politiker Gesetze machen, darf ich hier auch parken. Solange korrupte Politiker Gesetze machen, darf ich hier auch parken. Und dann ist für mich jede Stunde recht. Ich bin mein eigenes Gesetz. Gott macht es anders. Gott beansprucht für seinen Sohn, obwohl er das Recht hätte, eben kein Sonderrecht in dieser Hinsicht, keine Extrawurst, sondern Jesus wird unter das Gesetz gestellt. Das ist hier gemeint. Das heißt, Jesus hat Gottes Gebote ohne Einschränkung geachtet, freiwillig. Können wir in Matthäus 5, Vers 7 in der Bergpredigt nachlesen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen, sagt Jesus. Das heißt, für den König galten die gleichen Gesetze wie für die anderen Menschen auch. Für den König galten die gleichen Gesetze. Und er hat sie befolgt. Er hat sich so völlig unter das Gesetz gestellt, dass er keine einzige Sünde beging. Und das bezeugt die Bibel durchgängig. Und dann aber, das ist das Entscheidende, hat Jesus sich noch in einer zweiten Weise unter das Gesetz gestellt. Er hat es nicht nur selbst vollkommen gehalten, sondern er hat den Preis bezahlt, den das Gesetz von den Übertretern fordert. Also er hat es einmal vollkommen gehalten und er hat den Preis bezahlt, den das Gesetz von den Übertretern fordert. Das ist das Entscheidende. Wissen Sie, Gottes Gesetz fordert vollen Gehorsam. Und wer dagegen verstößt, der wird vom Gesetz verurteilt. Ist doch klar. Also wenn Sie gegen deutsches Gesetz verstoßen, dann werden Sie von einer deutschen Instanz dafür verurteilt. Und wenn Sie gegen Gottes Gesetz verstoßen, dann werden Sie von Gottes Instanz dafür verurteilt, dass Sie gegen Gottes Gesetz verstoßen haben. Und die Folge ist die ewige Verdammnis. Die Hölle, sagt die Bibel. Und warum ist das so schwerwiegend? unser Verstoßen gegen das Gebot, weil es gar nicht, Gott geht es gar nicht um die einzelnen Verstöße, sondern Gott geht es um unsere Herzenshaltung, die in unseren Verstößen gegen die Gebote zum Ausdruck kommt. Darum geht es Gott, um unser Herz, um dein Herz. Darum allein geht es Gott. Unser Umgang mit Gottes Gesetz ist nur das äußere Symptom dafür, wie es im Innersten unseres Herzens aussieht. Und darum nimmt Gott das ernst. Also wenn es nach dem Gesetz geht, sind wir verloren, da bleiben wir fern von Gott, da bleiben wir Kandidaten für die Verurteilung, für die Hölle, für den ewigen Knast, wenn Sie so wollen. Und darum schickt Gott seinen eigenen Sohn. Er schickt ihn ebenfalls unter dieses gleiche Gesetz. Das schreibt Paulus hier. Aber sein Sohn scheitert nicht daran. Sein Sohn hält es. Sein Sohn wird nicht vom Gesetz verurteilt. Sein Sohn verwirkt sein Leben nicht. Der hat es gewissermaßen noch übrig, sein Leben. Und darum kann er es jetzt für uns einsetzen. Darum kann Jesus für uns den Preis bezahlen, den wir nicht mehr bezahlen können. Das meint Paulus hier. Denn das Gesetz aber fordert diesen Preis. Und so wirft Jesus sein sündloses Leben als Opfer in die Waagschale für meine Schuld. Und das ist die Weihnachtsfreude. Er bezahlt für meine Schulden. Er opfert sich selbst am Kreuz und bezahlt den vollen Preis, den das Gesetz erfordert bis auf den letzten Cent. Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Warum? Damit er die, die unter dem Gesetz waren, und das heißt, die unter dem Gesetz verloren waren, die unter dem Gesetz verurteilt waren, die unter dem Gesetz gescheitert waren, dass er die erlöste, dass er die freikaufte. Und ich denke, jetzt ist nochmal klarer, warum Jesus von einer Frau geboren werden musste, also warum er selbst Mensch werden musste, denn nur so kann er für uns Menschen eintreten. Das haben wir am 4. Advent in unserer Predigt über Jesaja 11 besonders deutlich gezeigt. Er musste Mensch werden, um auf unsere Seite zu treten. Ein Mensch musste für die Menschen den Preis bezahlen. Die Sache muss dort bereinigt werden, wo sie passiert ist. Und weil alle anderen Menschen dafür nicht mehr in Frage kamen, weil ich dafür nicht mehr in Frage kam und sie dafür nicht mehr in Frage kamen, weil wir unser Leben verwirkt haben durch unsere Schuld, darum blieb nur noch Gottes eigener Sohn. Und der musste es richten. Der musste Mensch werden. Und nur so konnte er auch für alle Menschen eintreten und den Preis für alle Menschen bezahlen. Das ist das Wunder. Und Johann Sebastian Bach, ich werde nicht müde, diesen Zusammenhang zu erinnern, hatte diesen innersten Zusammenhang, diese innerste Verbindung von Bethlehem und Golgatha und von Krippe und Kreuz von Herzen begriffen. In seinem Weihnachtsoratorium predigt Johann Sebastian Bach das geradezu. Denn dieses wunderbare Weihnachtslied, Wie soll ich dich empfangen, lässt er in seinem Weihnachtsoratorium eben nicht nach der bekannten Melodie singen, sondern er lässt Wie soll ich dich empfangen singen nach der Melodie von O Haupt voll Blut und Wunden. Achten Sie bitte drauf, wenn Sie das nächste Mal das Weihnachtsoratorium hören. Er lässt Wie soll ich dich empfangen singen in der Melodie O Haupt voll Blut und Wunden. Ein Weihnachtslied in den Kleidern eines Passionsliedes. Ein Weihnachtslied in den Kleidern eines Passionsliedes. Gott wird geboren, um zu sterben. Er kommt in die Krippe, um ans Kreuz zu gehen und um den vollen Preis zu bezahlen, den das Gesetz fordert von mir und von dir und den wir nie und nimmer hätten zahlen können. Und damit schließt sich der Kreis zu 1. Mose 3. Die alte Schlange ist entmachtet. Jesus hat ihr endgültig den Kopf zertreten. Der Teufel kann mich nicht mehr kontrollieren. Er kann mich nicht mehr gefangen halten. Ja, er kann mich, wie wir sagen, piesacken. Er kann nachtreten. Er kann versuchen, mich zum mangelnden Gehorsam gegen Gott anzustiften. Er kann versuchen, Zweifel in mein Herz zu sehen. Er kann auch eine ganze Menge machen. Aber er hat keine Kontrolle mehr über mich. Er besitzt mein Leben nicht mehr, denn Jesus hat mich freigekauft. Weil Jesus mich in seinen neuen Machtbereich ersetzt hat durch seine Vergebung. Und durch seine Vergebung, da hat der Herr Jesus die Tür sperrangelweit aufgemacht, durch die wir jetzt in Gottes Vaterhaus eintreten dürfen. Das hat er durch seine Vergebung bewirkt und erschenkt. Und wenn Sie vorgestern Abend dabei waren in der Christvesper, dann erinnern Sie sich vielleicht daran, dass Johannes in seiner Weihnachtsgeschichte auf das gleiche Ziel zuläuft, wie Paulus hier in Vers 5. Damit wir die Kindschaft empfingen. Darum hat Jesus das gemacht. Damit wir Gottes Kinder werden dürfen. Damit wir das Kindesrecht bekommen in Gottes Reich, in Gottes Familie. Und genau darauf war auch die Weihnachtsgeschichte von Johannes zugesteuert. Johannes 1, Vers 12. Er kam in sein Eigentum, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, Jesus aufnahmen, denen gab er die Macht, oder man könnte auch übersetzen, denen gab er die Vollmacht oder denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Es ist alles verändert. Du bist Gottes Kind, wenn du zu Jesus gehörst. Und das heißt, du hast eine neue Rechtsstellung. Der Teufel hat kein Anrecht mehr auf dein Leben. Du bist in einer völlig neuen juristischen Situation. Und es ist nicht nur eine neue Rechtsstellung, sondern du hast ein völlig neues persönliches Verhältnis zu deinem Schöpfer. Es ist alles verändert. Du bist jetzt sein Kind. Aber dazu musste er dich erst rauskämpfen. Musste er dich erst rausholen, rauskaufen aus unseren alten Schulden und aus unseren alten Abhängigkeiten. Und so sagt es Galater 4, Vers 5 auch, um die Kindschaft zu empfangen, müssen wir erlöst werden. Und das hat Jesus getan. Er hat uns losgekauft. Und wissen Sie, was in dem Wort für loskaufen steckt? Das Wort für Marktplatz. Agora. Er hat uns losgekauft, heißt im Griechischen ex agorase. Agora, Marktplatz. Auf dem Marktplatz, da wird gekauft und bezahlt. Und Paulus spielt hier an auf den Freikauf von Sklaven. Er sagt, genau das hat Jesus für uns getan. Wir waren Sklaven der Sünde und damit waren wir Knechte des Teufels. Aber Jesus hat uns, deren Zukunft total verbaut war, deren Weg völlig festgelegt war in die falsche Richtung, ins Verderben. Er hat uns frei gemacht. Er hat uns rausgekauft aus alten Schulden. Er hat uns frei gekauft aus alten Bindungen. Er hat uns losgekauft von der ewigen Verdammnis. Und jetzt steht uns Gottes Vaterhaus weit offen. Jetzt können wir doch noch nach Hause kommen. So wie Martin Thaler aus dem Kinderroman Das fliegende Klassenzimmer, der manchmal gerade an den Weihnachtstagen gezeigt wird. Und einige von Ihnen haben ihn vielleicht als Kinder auch gelesen. Die Freunde, mit denen Martin im Internat lebte, durften wie immer über Weihnachten nach Hause fahren, aber Martin musste zurückbleiben. Er konnte nicht nach Hause, obwohl er so gern gefahren wäre, weil das Geld für die Bahnfahrt einfach nicht reichte. Martin weinte, seine Eltern weinten, aber es gab keinen anderen Weg. Die Eltern waren arm, der Vater hatte die Arbeit verloren und die Mutter schreibt Martin einen lieben, langen Brief, einen traurigen Brief und sagt, du kannst leider nicht kommen. Das Geld reicht einfach nicht. Wir wissen keinen Ausweg. Und Martin richtet sich darauf ein, die Weihnachtstage im Internat zu verbringen allein. Am Ende kann er ganz überraschend am Weihnachtsabend doch noch nach Hause fahren. Und wissen Sie warum? Er kann seine Eltern doch noch in die Arme schließen in dieser heiligen Nacht. Weil sein Lehrer Dr. Böck ihm das Fahrtgeld schenkt. Der bekommt das mit, dass Martin Thaler nicht nach Hause fährt. Und er sagt, Martin, was ist denn los? Und dann erzählt er dem Lehrer alles. Und dann schenkt der Lehrer ihm das Geld für die Heimfahrt. Wir dürfen nach Hause kommen, weil ein anderer für uns bezahlt hat. Wir dürfen nach Hause kommen. Und nun stellen Sie sich vor folgende Szene. Lehrer Beck ruft den Martin Thaler zu sich, will ihm das Geld für die Heimfahrt schenken. Und der nimmt es nicht. Undenkbar, sagen Sie. Stimmt, im Kinderroman ist es undenkbar. Und im fliegenden Klassenzimmer werden Sie diese Szene auch nicht finden. Aber in der Wirklichkeit passiert das hunderttausendfach, passiert das millionenfach. Und das ist Gottes ständige Erfahrung mit seinen störrischen Menschen. Das ist Gottes Erfahrung, die er auch an diesen Weihnachtstagen mit vielen Menschen machen muss, die an seinem Weihnachtsevangelium vorbeihören. Er will uns die Heimfahrt schenken. Aber wir müssen uns beschenken lassen. Und das heißt, wir müssen unseren Stolz beugen vor Jesus. Das heißt, wir müssen unsere leeren Hände, die wir so krampfhaft auf dem Rücken zu verstecken versuchen, die wir zusammenbeilen, weil wir in uns selbst gefangen sind. Wir müssen unsere leeren Hände öffnen und wir müssen sie Jesus hinhalten. Und wir müssen endlich zugeben, dass wir ihn brauchen und seine Vergebung brauchen und seine Rettung brauchen. Und dann wird Weihnachten. Und dann werden wir immer besser verstehen, warum der Grundton der Weihnachtslieder diese unbändige Freude ist. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren und mein eigenes Leben mit, aber Christ ist geboren und umfreue dich, du Christenheit. Und wir werden verstehen, was das bedeutet, wenn wir gleich miteinander singen. Fröhlich soll mein Herz springen, dieser Zeit davor freut. Alle Engel singen, hört, hört, wie mit vollen Chören alle Luftlaute ruft. Christus ist geboren. Und dann heißt es hier, er nimmt auf sich, was auf Erden wir getan, gibt sich dran, unser Lamm, also unser Opfer zu werden. Unser Lamm, das für uns stirbet und bei Gott für den Tod Gnad und Fried erwirbet. Und dann kann er uns das ewige Leben schenken. Und er zieht uns hinein, er reißt uns mit in seine Freude hinein. Und wir dürfen Gottes Kinder sein. Friedrich von Bodelschwingh hat diesen berühmten Satz geprägt. Das ist das Wunder der Heiligen Nacht. Dass traurige Leute ganz fröhlich werden können. Das ist das Wunder der Heiligen Nacht, dass traurige Leute ganz fröhlich werden können. Und nun stellen Sie sich am Schluss nochmal den Martin Thaler vor, wie er da mit seiner geschenkten Karte die Heimreise antritt. Angenommen, der Zug hätte Verspätung. Wäre das schlimm? Angenommen, Martin Thaler bekommt keinen Sitzplatz und muss während der Fahrt stehen. Wäre das schlimm? Angenommen, die Heizung im Zug ist ausgefallen und Martin Thaler holt sich auf der Heimfahrt einen Schnupfen. Wäre das schlimm? Natürlich nicht. Es geht ja nach Hause. Egal, was bis dahin passiert auf der Fahrt. Zu Hause warten die Eltern und sie werden ihn in die Arme schließen. Und deswegen kann er all das, was da möglicherweise passieren würde, ertragen. Und schauen Sie, genau das ist die Situation der Menschen, denen Jesus die Heimfahrt bezahlt hat. Das ist die Situation der Christen. Auch für uns kann die Reise nach Hause manchmal ganz schön beschwerlich sein. Und Jesus hat das ja auch nicht verschwiegen. Er hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Auch für uns kann die Reise nach Hause, selbst wenn wir zu Jesus hören, in manchen Phasen beschwerlich sein. Der eine muss mit einer Krankheit nach Hause reisen. Der andere hat bittere Enttäuschungen im Gepäck, die andere Menschen ihm zugefügt haben. Der nächste ist mit Geldsorgen unterwegs, die er nicht mehr los wird. Oder mit der Erinnerung an geplatzte Träume, die ihn immer noch mal wieder verfolgen. Und trotzdem gilt, was Paulus hier sagt, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du an ihn glaubst, du bist Gottes Kind. Und das kann dir keiner wegnehmen. Er hat dir die Kindheit geschenkt und das gilt. Und darum hab keine Angst. Er ist bei dir. Er geht mit durch alles hindurch, was kommt. Und er wird dich in Ewigkeit niemals loslassen. Und darum kannst du wieder diese Geborgenheit, die du mal als kleines Kind hattest, als du wusstest, ich kann mich auf meine Eltern verlassen, die darfst du wieder haben. Obwohl du jetzt reflektiert und ein Erwachsener bist, die kannst du wieder haben, weil du weißt, Gott sorgt für mich. Und selbst wenn du vielleicht eine schwere Kindheit hattest und dich nicht an Eltern erinnern kannst, die liebevoll für dich gesorgt haben, dann darfst du erst recht wissen, Gott ist der vollkommene Vater. Er hat mich lieb und durch Jesus bin ich jetzt sein Kind und jetzt kann nichts mehr passieren. Und der Zug geht in die Heimat und ich darf drin sitzen und ich komme sicher an und er bringt mich durch. Gesegnete Weihnacht. Amen.